Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Asaf Se'evi.
In unserer letzten Episode haben wir die verschiedenen Strömungen in der Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat, unter die Lupe genommen. Das hat uns dazu geholfen, Jesus als pharisäisch geprägt einzuordnen. Wir haben auch schon gesehen, dass innerhalb der pharisäischen Welt ein Rabbi nicht gleich Rabbi ist. Denn auch innerhalb der rabbinischen Welt gab es Untergruppierungen und verschiedene Ansätze. Unsere letzte Diskussion war in der letzten Episode über was überwiegt, die Taten oder das Lernen. Und wir sprachen darüber, dass Jesus Verfechter der Taten war. Diese Einstellung Jesu und die Art seines Wirkens helfen uns, seine Verortung in einer Untergruppe innerhalb der pharisäischen Welt der Weisen zu erkennen, den Chassidim. Achtung, die Bedeutung dieses Begriffs hat sich im Laufe der Jahrtausende gewandelt. Die chassidischen Juden von heute sind etwas völlig anders. Das Wort Chassid kommt schon mehrfach in der Bibel vor. Ins Deutsche wurde es mit dem Begriff fromm übersetzt. Der Wortstamm bedeutet Gnade, Chesed. Ein Chassid ist jemand, der im Gnadenbund Gottes lebt. Die ersten, die sich so nannten, waren makkabäische Rebellen, also im 2. Jahrhundert vor Christus, beim Befreiungskampf gegen die Griechen. Im Taanitenzeitalter, über Taaniten haben wir in der letzten Episode gesprochen, wurden manche Weisen Chassidim und Menschen der Taten genannt. Sie bildeten eine nicht besonders große Gruppe am Rande der Weisenwelt, die durch ausgeprägtes Engagement in der Gesellschaft auffiel. Ihre Autorität bekamen sie nicht von den Institutionen, sondern durch ihre Beliebtheit und ihr Charisma. Sie waren Verfechter der Taten und betonten die Notwendigkeit der Sozialgebote, darunter das Erlassjahr, die Nächstenhilfe, Krankenheilung, Krankenbesuch und Trost von Todestrauernden. Außerdem wurde den Chassidim oft eine übernatürliche Kraft zugesprochen, mit der sie Wunder taten. Ihr erahnt es, all das trifft bei Jesus besonders gut zu. Es gibt keine Halacha-Regeln, die Chassidim zugeschrieben werden. Aber mehrere Ausdrücke in der rabbinischen Literatur belegen ihre Tätigkeit auch in diesem Bereich. Oft verließen sie den Halacha-Rahmen hin zu einer strengeren Deutung. In der Bergpredigt fällt Jesus strengere Auslegung auf. Er sagt zum Beispiel, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen, in seinem Herzen. Im Talmud finden wir, Zitat, jeder, der seinen Nächsten in der Öffentlichkeit beleidigt, gilt, als ob er Blut vergossen hat. Jesus sagt auch, wer aber sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Dazu gibt es eine talmudische Parallelstelle. Drei Sünden führen zum ewigen höllischen Feuer: Ehebruch, Beleidigung in der Öffentlichkeit und Verleumdung. Erinnert ihr euch an meine Vorwarnung aus der letzten Episode, wir würden einige neue Begriffe aus der rabbinischen Welt lernen? Jetzt kommen einige. Achtung! Midrasch. Midrasch ist vielleicht das wichtigste, zentralste Werkzeug der pharisäisch-rabbinischen Welt. Der Wortstamm vom Wort Midrasch, Darash, bedeutet suchen oder verlangen. Es ist die Suche nach Antworten. Zwei Midrasch-Arten werden unterschieden: Midrasch Halacha und Midrasch Agada. Während die Halacha der gesetzliche Teil der Tora-Auslegung ist, ist Agada, zu Deutsch Erzählung, der nicht gesetzliche Teil. Ein Midrasch, viele Midrashim. Und wir brauchen die Mehrzahl, weil es viele Midrashim gibt. Die Agadah-Midrashim genießen größere Auslegungsfreiheit und dienen zur Vermittlung tiefgründiger Botschaften in Sachen Moral, Gerechtigkeit und Weisheit. Die meisten sind über 2000 Jahre alt. Die Chassidim sind in der rabbinischen Literatur zwar nicht als Halacha-Entscheider dargestellt, dafür aber als Baalei Agadah, das heißt auf Deutsch Agadahaber, sowas wie erzählerische Auslegende. Jesu Art, Torah-Verse auszulegen, ist im Regelfall ein klassischer Midrash Agadah. Im Feld der Agadah waren vor allem Weise mit literarischem Talent tätig. Im Mittelpunkt ihrer Predigten standen Bibelverse, umrahmt von Gleichnissen, Metaphern, Erzählungen und Zitaten, aber auch einigen Einstellungen zum Glauben und zur Moral, wie Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden. Klingt dir das bekannt? Bei Jesus finden wir viele solche Auslegungen. An einigen Stellen zitiert er auch aus bestehenden Agadah-Midrashim. Zum Beispiel im Markus 9, Vers 43 bis 47 sagt er: Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, das ist eine Anspielung auf Midrash Shmot. Dort steht geschrieben: Du sollst nicht Ehe brechen, steht mit vier Buchstaben. Das ist im Hebräischen wirklich der Fall, da Ehebruch durch Hand, Fuß, Auge und Herz geschieht. Meistens predigt Jesus aber eigene Agadah-Midrashim, die er mit großem literarischem Talent selbst verfasst. Mit diesen sind die Evangelien gefüllt. Im Rabbinertum entwickelte sich eine eigenartige Sprachwelt mit Gleichnissen, mit einem typischen Aufbau, Wortschatz und Stil. Jesu Gleichnisse entsprechen diesen. Die Wichtigkeit der Gleichnisse betont er selbst. Manche seiner Gleichnisse waren in ähnlicher Form auch in anderen rabbinischen Kreisen schon bekannt, vielleicht auch generell in der Öffentlichkeit. Ein gutes Beispiel finden wir dafür im Midrash Sifrei Dvarim. Ich lese vor: Ein Gleichnis von einem König, der einen Acker hatte und diesen verpachtete. Die Pächter fingen an, diesen Acker für sich zu nehmen und zu bestehlen. Er nahm ihn ihnen weg und gab ihn ihren Söhnen, die anfingen, noch böser zu sein als die ersten. Er bekam einen Sohn und sagte ihnen: Geht aus meinem Acker, es geht nicht, dass ihr in ihm bleibt, gebt mir ihn, damit ich ihn verkaufen kann. Jemand erkannt? Das ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das Jesus auf dem Tempelplatz erzählte, nur dass es bei ihm eine Fortsetzung gibt und die Moral eine andere ist. Falls jemand noch mehr Überzeugung braucht, Jesus als Agadah-Auslegenden in die Gruppe der Chassidim einzuordnen, soll das Vaterunser kennen. Ich meine nicht das Vaterunser aus dem Neuen Testament, sondern sein Paralleltext, das jüdische Kaddisch-Gebet, heute eins der wichtigsten jüdischen Gebete. Das sagt man heute am Grab ausgerechnet, aber ursprünglich wurde dieses Gebet nach einem Agadah-Unterricht am Ende gesprochen. Wir sollten uns auch das Thema der Wunder etwas genauer anschauen. Die Vollmacht, Wunder zu tun und insbesondere zu heilen, wurde nicht als Hokuspokus verstanden, damals in der Gesellschaft. In der rabbinischen Literatur gibt es viele Erzählungen über Wunder. Und die rabbinische Terminologie unterscheidet hier. Große und übernatürliche Wunder, wie zum Beispiel die Öffnung des Schilfmeers, das wurde als Nes bezeichnet. Solche Wunder kamen nur direkt durch Gott und ohne Vermittler. Aber Wunder, die Menschen taten, normalerweise Chassidim, das nannte man Mofet. Sie waren verhältnismäßig verbreitet und gehörten zur Führung der Jüngerschaft durch den Chassid-Lehrer. Nicht wenige Chassidim nannte man Baalei Mofet, das heißt auf Deutsch Wundertäter. Sie bekamen ihre Fähigkeit von Gott, weil er sie dazu bestimmt hatte. Jesus sprach genau das an. In Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 20, sagt er: Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, und begründet damit seine Vollmacht mit einem Begriff aus der Tora, mit dem Finger Gottes. Es war nicht Mose, der die Plagen in Ägypten bewirkte, es war der Finger Gottes. So steht es im Exodus Kapitel 8, Vers 15. Er tue die Wunder nicht selbst, sagt also Jesus, sondern Gott tut es durch ihn. Das ist eine besondere Beziehung zu Gott, eine Auserwählung. Und diese besondere Beziehung hat Jesus schon wahrscheinlich als Kind gespürt. Das zeigen seine Aussagen als Zwölfjähriger auf dem Tempelplatz. Bestätigt wurde diese besondere Beziehung eigentlich bei seiner Taufe durch eine Stimme aus dem Himmel. Unter Nichtjuden eher weniger bekannt ist, dass die Stimme aus dem Himmel eine erklärende Übersetzung des jüdischen Begriffs Bat Kol ist. Wörtlich heißt das Stimmtochter. Die himmlische Stimme ist nach jüdischem Verständnis eine bestimmte Ebene der Kommunikation Gottes mit Menschen. Die höchste Stufe ist die Begegnung von Angesicht zu Angesicht, also was nur Mose erlebt hatte. Die zweite ist das direkte Reden Gottes, zum Beispiel zu Abraham. Die dritte ist die Prophetie, die vierte ist der Heilige Geist und die fünfte und letzte ist die himmlische Stimme. Nach rabbinischem Verständnis blieb nach dem Prophetiezeitalter nur noch diese Ebene bestehen. Das steht im Talmud. Eine himmlische Stimme wurde zur Zeit des zweiten Tempels immer wieder gehört. Verstanden wurde sie als eine Art Echo, Echo der göttlichen Stimme, vom Heiligen Geist getragen. Geist auf Hebräisch heißt Ruach und das Wort bedeutet aber auch Wind, so dass man sich ein Getragenwerden wie vom Wind gut vorstellen kann. Im Chasal-Zeitalter sprachen himmlische Stimmen immer Juden an, wobei die Themen manchmal auch auf andere Völker bezogen waren. Gehört hat sie jeweils nur die angesprochene Person. Manchmal sprachen sie Bibelverse, die die aktuelle Situation des Angesprochenen betrafen. Die Worte an Jesus sind aus den Evangelien bekannt. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 3, Vers 17 vor. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nicht allen Lesern fällt auf, dass Jesus einen Vers aus Jesaja hört. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Jesaja 42, 1. Die Ausdrücke für geliebter Sohn und Auserwählter im griechischen Bibeltext wurden synonym gebraucht. Mit Sicherheit erkannte Jesus den Vers und kannte auch seine Fortsetzung. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Es ist die Verkündigung über Gottes Knecht, der Recht und Licht bringt. Wozu nutzte Jesus sein Auserwähltsein, das ihm die himmlische Stimme an der Taufe zusprach? Er verkündete das Himmelreich, die Herrschaft Gottes auf Erden. Rabbiner haben sich mit der Frage beschäftigt, wie die Messias-Tage aussehen. Kommt der Messias auf übernatürliche Weise zur Welt und stellt sie auf den Kopf? Oder bleibt die Realität bestehen, nur dass Israel von der Fremdherrschaft befreit und das Königreich wiederhergestellt wird? Jesus bekennt sich klar zur reellen Form. Er sagt: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Rabbiner waren unterschiedlicher Meinung, was mit der Tora und der Halacha an den Messiastagen passieren würde. Im Talmud finden wir eine Diskussion über die Zulässigkeit einer Gebetsriemenrolle. Dort steht, sogar das Fehlen des kleinsten Strichleins eines Jota macht die Schriftrolle ungültig. An dieser Stelle geht es nur um eine Gebetsriemenrolle. Wie sieht es aus, wenn es um eine Torahrolle geht, also um das Wort Gottes? Was macht man, wenn dort etwas fehlt? Oder wenn jemand etwas davon auflöst? Dazu äußert sich Jesus unmissverständlich. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Über Jesus und die Gebote, aber auch über die Relevanz für Christen, werden meine Kollegen und Freunde in den kommenden Episoden erzählen.